Eigentlich ist ein Depot-Update mit dem Abspann ja erledigt. Diesmal nicht. Nach der August-Folge gab es ein paar Entdeckungen und ein paar Fragen, die zu spannend für nur die Kommentarspalte sind. Also gibt es einen Nachschlag. Entdeckung Nummer 1, dreimal lange nicht gesehen. Drei aktive Positionen, über die wir hier ewig nicht gesprochen haben. Dann ein Tabak-Nachschlag, denn da gab es eine Nachfrage, die vermutlich für mehrere von euch interessant ist. Und dreimal Japan, wobei uns die dritte Frage schnurstracks zu einem Schnäppchen in Deutschland führt. Oder ist es gar kein Schnäppchen und ich liege mit meinem Kauf aus eurer Sicht daneben? Findet es heraus im Nachschlag zum Depot-Update August und im Anschluss an unseren Risikohinweis-Klassiker.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Eine Woche nach dem Depot-Update, also heute der Nachschlag. Und ich beginne mit drei Aktien, die ich eine ganze Weile hier gar nicht mehr in den Sendungen hatte, obwohl ich sie weiter im Depot hatte. Und diese drei Aktien sind Metro, Thor und Lenner. Und bei denen wollen wir jetzt mal ganz kurz nachgucken, wie es da insgesamt so aussieht. Das ist einmal ein spürbares Plus, das ist einmal ein spürbares Minus und einmal ein leichtes Minus. Und das geht um ja, drei Unternehmen, zwei in den USA, eine Heimunterbringung fix, eine Heimunterbringung mobil und bei dem kanadischen Unternehmen, mit dem wir jetzt loslegen, da geht es vor allen Dingen darum, dass ihr einkaufen könnt. Starten wir also mit Metro Incorporated, das ist ein regional auf Quebec und Ontario fokussierter Lebensmittel- und auch Apothekenkonzern, der in Montreal seinen Sitz hat und als Einzelhändler tätig ist. Darüber hinaus auch noch als Franchisegeber, als Distributor, als der sie tätig sind und auch als Hersteller. Und weil sie das Ganze natürlich nicht nur stationär machen, sondern auch digital, sind sie auch noch ein E-Commerce-Anbieter. Also da ist alles mit dabei. Vor allen Dingen geht es aber um rund 1000 Lebensmittelgeschäfte, wo es um Vollsortiment geht. Es gibt Discount-Angebote, es gibt Spezialformate, die sie in ihren Ladengeschäften haben. Und es gibt darüber hinaus 640 Apotheken, die betrieben werden in einem Eigentümer- bzw. einem Franchise-Modell und im Rahmen dessen man 97.000 Menschen in diesem, naja, flächenmäßig schon recht großen, aber bewohnermäßig dann doch recht kleinen Teil Kanadas beschäftigt. Die Metro hat ja immer so diese negative Angewohnheit, dass sie mich sofort natürlich an die deutsche Metro erinnert, wo ich mich dann immer wieder darüber ärgere, dass die deutsche Metro nicht in der Lage war, mal ein paar Praktikanteneinsätze von Führungskräften in den USA zu bezahlen, um sich das Costco-Modell anzugucken. Aber da sind wir ja gar nicht. Wir sind ja bei der kanadischen Metro. Da lohnt sich gar kein Ärger. Und die liegt seit 5,5 Jahren knapp im Depot. Gekauft habe ich sie am 7.04.2021 zu einem Kaufkurs von damals 39,27. Also trotz des gar nicht so erbaulichen Jahres, das es hier in den letzten 12 Monaten zu beobachten gab, wo der Kurs sich um 15% oder eben 10 Euro ermäßigt hat, ist diese Aktie 400 Euro oder 44% im Plus. Also von daher, das ist erstmal eine gelungene Investition gewesen. Und wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt, bei denen es das latente Risiko gibt, dass ich jetzt gleich öfter kanadische Dollar und Euro durcheinander bringe, dann kommt man auch zu dem Ergebnis, dass es hier ein Unternehmen ist, was jetzt fair bewertet ist, in meinen Augen. Dabei sollte man mit berücksichtigen, dass der Umsatz in den letzten Jahren relativ klar stagniert hat, also bei 14 Milliarden Euro seit 2022. Da hat sich nicht unbedingt was getan. Das wird allerdings für die Zukunft positiver gesehen. Hier soll der Umsatz umgerechnet auf 16,2 Milliarden Euro steigen oder 26,2 Milliarden kanadische Dollar. Das Problem ist, in dem Moment, wo ich hier reinscrolle, habe ich die Lizenzrechte nicht, das zu sehen und somit auch nicht die Lizenzrechte, euch das hier in dem Video zu zeigen. Von daher wechsle ich jetzt mal hier in meinem Skript auf die Zahlen, die dann in kanadischen Dollar abgetragen sind. Und hier wird zumindest für die nächsten Jahre ein leichtes Wachstum erwartet, was überproportional beim Gewinn dann aber begleitet wird. Während der Umsatz in 2025 bei 22 Milliarden Kanadendollar lag, soll er bis 2029 auf 25 Milliarden kanadische Dollar steigen. Also so ein Plus von 20%. Denn der Umsatz, der in 25, das Geschäftsjahr endet im September, der September 25, also bei 22 Milliarden Kanadendollar festgestellt wurde, der soll nun bis 2029 auf 25 Milliarden steigen. Ein Zuwachs also im Bereich von 13-14%. Gleichzeitig soll aber, zumindest aus der Perspektive der Analysten, der Gewinn von 4,77 auf 6,21 steigen und damit um 30%, also mehr als doppelt so stark. Und das ist auch etwas, was bei den Analysten-Calls mit aufgeführt wurde. Beim letzten zum Beispiel, dass insbesondere über eine Optimierung im Verteilzentrum Kosten eingespart werden sollen. Bei all dem, was man im Moment über humanoide Roboter so hört und bei dem, was ich in den letzten Tagen mir auch an Podcasts und an Interviews angeschaut habe, gehe ich davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren auch in den Ladengeschäften verstärkt humanoide Roboter anfangen, die Regale aufzufüllen. Wenn man dann gleichzeitig in irgendeiner Form mit betrachtet, dass das ja auch Auswirkungen auf die Gehälter, nicht nur des Supermarktpersonals, was da nicht mehr da ist, aber durch eine zunehmende Technisierung auf die Bevölkerung haben kann, ist es bei Metro zumindest so, dass man auf niedrigpreisigere Angebote ausweichen kann und da dann hoffentlich auch die Basismargen, die im Gross-Margin-Bereich eben wahnsinnig stabil sind, also die letzten 15 Jahre einfach immer so im Bereich 20%, und dann eben auch im Netto-Margin-Bereich diese 4% halten kann, beziehungsweise, wenn wir nochmal an die erhöhten Gewinnschätzungen zurückdenken, sogar leicht wachsen können. Die drei Dinge, die sie neben der Automatisierung von Verteilzentren und den damit zu erwartenden Effizienzgewinnen realisieren wollen, ist in der Tat die schon angesprochene Stärkung der Discountmärkte. Also da wollen sie expandieren. Darüber hinaus gibt es in Kanada offenbar ein Apothekenmomentum. Die wachsen dort also, wollen dort also auch viel mehr drauflegen. Und zusätzlich noch ein Loyalitätsprogramm intensivieren, dass sie sowohl online als auch offline miteinander verbinden und damit eben dafür sorgen, dass sie zukünftig mehr Geld verdienen. Bei den Aktionären kommt auch Geld an, nämlich einmal über eine quartalsweise Dividende, die inzwischen bei 40 Kanadendollar Cent ist, und außerdem auch Aktienrückkäufe, wo aktuell ein Programm läuft, wo 10 Millionen Aktien zurückgekauft werden sollen. Ansonsten gab es in den letzten Monaten noch eine Geschichte, die ein bisschen belastet hat, nämlich einen Streik am Frischprodukte-Verteilzentrum in Laval. Das ging schon im März 26 los, aber hat dann eben das dritte Quartal, also das dritte Geschäftsjahresquartal, was im September endet, also jetzt sind wir quasi schon im vierten Quartal, belastet, und ein Notfallplan hat dafür gesorgt, dass zumindest dann die Regale, die bei einem nicht ausliefernden Verteilzentrum natürlich schnell leer bleiben können, wieder vernünftig gefüllt sind, und von daher scheint man das jetzt einigermaßen behoben zu haben. Nach dem letzten Conference Call haben die Analysten ihre Kursziele für die Aktie leicht reduziert. RBC Capital von 113 auf 112, BMO von 115 auf 110, und dann gab es noch zwei weitere von Scotia und TD Securities. Je nachdem, wo man da hinguckt, sind die neuen Kursziele bei 103 und 113 Dollar. Und wenn man das mit den aktuellen 93 Dollar vergleicht, und das bedeutet dann ein Aufwärtspotenzial für die Aktie im Bereich von 10%. Und wenn es dem Unternehmen gelingt, dieses Gewinnwachstum im Bereich von 7, 8, 9% dann in den nächsten Jahren zu realisieren, dann ist die aktuelle Bewertung ja ehrlicherweise jetzt auch nicht nachgeschmissen. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Ist-KGV für dieses Jahr, unabhängig davon, dass es noch nicht vorbei ist, bei ungefähr einer 18 liegt und ich damit sicherlich nicht der Meinung bin, hier jetzt wild aufstocken zu müssen, aber es ist auch nicht so, dass es eine grobe Überbewertung darstellt. Von daher, nachdem die Aktie jetzt 5,5 Jahre lang nicht besprochen war, ist sie jetzt mal wieder besprochen, aber tun tut sich trotzdem nicht, außer dass sie einfach liegen bleibt und hoffentlich bei der nächsten Besprechung in ich weiß nicht wie vielen Jahren oder wie vielen Monaten dann auf einem hoffentlich höheren Stand steht.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Die zweite Aktie, die ich heute besprechen will, ist die Thor Industries Aktie, der weltgrößte Hersteller von Freizeitfahrzeugen, sogenannten Recreational Vehicles. Das sieht man auf der Website dann eben auch sehr schön und sehr schnell, dass man hier den Begriff RV um die Ohren gesteuert bekommt. Also Recreational Vehicles, worum geht es? Es geht um Wohnmobile, es geht um Wohnwagen, die man sich auf der Website, wir haben das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damals beim Kauf auch mal so ein bisschen gemacht, dass wir uns mal damit beschäftigt haben, wie man eigentlich ein solches Ding findet. Also ziehen möchte ich nicht, ich möchte selber fahren, aber bitte nicht mit so einem Riesengerät, das ist ja hier schon Panzerstufe A, sondern ich würde ganz gerne was Kleines haben. So, ich hätte ganz gern den Smart unter den RVs. Airstream ist ja sofort irgendwie eine Marke, die einem sympathisch klingt. Also wenn ich hier dann eben mich mit beschäftige, dann muss ich dummerweise was angeben. Also kann mich nicht genauer weiter informieren, aber die haben bestimmt auch noch mehr Detailinformationen hier vorzufinden. Und wo es mir dann leicht die Gesichtsfarbe aus dem Gesicht schlägt. Denn bei diesem Airstream Interstate 19X steht from $240,900. Das kann doch nur ein Scherz sein. 19 Fuß lang, 4 Leute passen rein. Wie $240,000? Also da könnt ihr ja mal gerne ein bisschen recherchieren, ob ich hier gerade was komplett falsch mache oder ob die ernsthaft gerade hier 200.000 Euro für so einen besseren Van haben wollen. Und ich breche an der Stelle vielleicht mal ab und wende mich dem Unternehmen zu, was im ersten Moment auf dem Chart total harmlos aussieht, bis zu dem Moment, wo man sich dann mal die Hoch- und Tiefpunkte im Chart anguckt, also zum Beispiel 31. März 2020, den Corona-Crash dann voll mitgenommen, abgestürzt auf unter 40 Euro, damals um in der Spitze dann hier am 29.02.24 mal knapp bei 120 zu notieren. Also die Aktie hat sich da mal von ihren Tiefs verdreifacht und hat sich von ihrem Hochpunkt im Grunde genommen auch halbiert, obwohl doch damals die Geschäfte eigentlich ganz gut aussahen, als ich gekauft habe. Das war in etwa hier am nicht 30., aber am 29.09.21. Da habe ich 10 Aktien für die auch im Bild zu sehenden 109,65 Euro gekauft. Ja, und das sieht eben im Moment nicht so richtig gut aus. Damals klangen die Werte sehr vielversprechend, die Ausblicke waren gut, die Ausblicke sind auch heute, zumindest mit einer Perspektive, die ein bisschen länger ist, wieder gut. Aber aktuell ist es schon in Ordnung, dass diese Aktie deutlich niedriger notiert, als sie damals stand. Im letzten Jahr betrugen die Gewinne so knapp $5 je Aktie. Dieses Jahr sind die Gewinnzahlen noch nicht veröffentlicht worden. Das wird jetzt einigermaßen zeitnah kommen. Aber es werden eben nur so $3,50 Gewinn pro Aktie erwartet. Und damit ist sie bei $70 im Moment eigentlich ganz gut bezahlt, da es sich hier ja auch um so ein typisches Absatzprodukt handelt, was auch von konjunkturellen Schwächen auch nochmal stärker getroffen sein kann, die jetzt offensichtlich gerade zuschlagen. Darf es auch nicht weiter verwundern, wenn die Aktie nochmal ein bisschen niedriger sinkt. Aber in Bezug auf die Bewertungen in der Vergangenheit ist sie trotzdem schon an zumindest einem etwas ermäßigten Niveau angekommen. Und insbesondere, wenn man dann auch wieder in die Zukunft schaut und sich anguckt, was da eigentlich in den nächsten Jahren auch an Normalisierung erwartet wird, bis 29, bis 30, dann ist man bezogen auf die 29er-Schätzungen zumindest wieder in dem Bereich, wo man dann sagt, na gut, wenn diese $10, die da in den Raum gestellt werden, dann erzielt werden, dann wird die Aktie auch wieder deutlich höher stehen. Und vor dem Hintergrund ist es hier eine Position, die nicht angenehm gelaufen ist, in dem mitunter recht sammelsurigen Echtgeld-TV-Depot. Aber wo ich zumindest sagen kann, die Aktie hat ein grundsätzlich interessantes Geschäftsfeld, hat etwas, wo in den nächsten Jahren, auch bei der Internationalität, in der sie das Geschäft betreiben, in Europa zum Beispiel die Hymer-Palette, wo sie eben durchaus auch weiterhin ja ihre Stellung am Markt A verteidigen, B ausbauen und C dann davon profitieren können mit steigenden Gewinnen und steigenden Umsätzen. In den USA scheint man dabei am meisten vorzuhaben, denn eine strategische Neuausrichtung der nordamerikanischen RV-Aktivitäten ist im Februar 26 schon angekündigt worden. Ziel ist, den Umsatz, die Marge zu verbessern, die laufenden Effizienzmaßnahmen in Europa und dann auch der Ausbau der eigenen Zuliefererbetriebe zur Diversifizierung von Erlösen kommt darüber hinaus noch mit rein und soll dazu führen, dass man dann wieder zu der Stärke zurückkommt, die mir eben auch beim Kauf damals als gegeben erschien. Was aber auch vom Management relativ klar zur Ansprache kommt, ist, dass es im Moment zum einen eine Belastung durch ein schwaches Konsumentenvertrauen gibt. Also, ich meine, nochmal, auf den Preis zurückzukommen, $241,000, bevor ich das Geld ausgeben würde für einen Wohnwagen, da würde ich mich aber auch fragen, ob ich das Geld nicht geschickter investieren kann. Aber die werden nicht alle so teuer sein. Es gibt zurückhaltende Händlerbestellungen, das ist dann eben auch ein Punkt beim Absatz, der für die schon wichtig ist. Sie leiden offensichtlich auch unter den Zollbelastungen, haben darüber hinaus durch die Inflation steigende Kosten. Und das hat eben dazu geführt, dass man die Gesamtprognose für das Fiskaljahr 26, was jetzt eben schon geendet hat, angepasst hat und dabei den Umsatz unverändert gelassen hat, aber den Gewinn pro Aktie, der hier bei 3,51 in der Schätzung steht, auf eine Bandbreite von 3,30 bis 3,80 geschraubt haben, und zwar heruntergeschraubt haben. Denn vorher waren es 3,75 bis 4,25, also im Mittel so $4. Also von $4 Schätzung für dieses Jahr die Schätzung zurückgenommen auf $3,50 im Mittel. Und auf Basis dieser 3,50er Schätzung für dieses Geschäftsjahr ist die Aktie, wie gesagt, mit den $80 recht gut bewertet. Allerdings, wenn man mit ins Kalkül zieht, dass die Gewinne auch relativ schnell wieder in einem Bereich von 4,50 bis 5 gesehen werden, bevor sie dann hoffentlich in 29 wirklich auf $10 wieder steigen, ist es auch eine Situation, wo man sagen kann, ja, das ist an der Stelle fair bewertet. Auf Basis der Geschäftsentwicklung drängt sich ein Kauf auf gar keinen Fall auf. Aber die Position, die im Moment so mit 35, knapp 40% im Minus liegt, will ich jetzt ehrlicherweise auch nicht verkaufen. Da setze ich schon darauf, dass sich auch in den USA das eine oder andere wieder tut und auch Thor Industries wieder da auf den Pfad des vernünftigen Absatzes zurückkommt. Mit den jüngsten Analystenbewertungen ist es auch so gewesen, dass 6 Institute insgesamt ihre Kursziele angepasst haben. Und Truist Financial, D.A. Davidson und die Citigroup haben das Kursziel auf 80 gesenkt. Eine Bank of America auf 96, BMO Capital auf 110 und Loop Capital auf 96. Also da gibt es 2 Analysten, die Potenzial im Bereich von 20% sehen, einer sogar im Bereich von knappen 40 und wiederum 3 andere sind in ihrer Haltung so, dass sie diesen Preis für die Aktie dieses Unternehmens im Moment für fair erachten. Und wenn ihr ein bisschen bessere Preiskenntnis in diesem Bereich habt und ihr vielleicht auch noch mit auf den Weg geben wollt, dass ich gerade auf ein ganz besonderes Modell geklickt habe, was eben besonders geländegängig ist oder sonst welche Fähigkeiten hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Alternativ natürlich auch, wie ihr den Markt von diesen Recreational Vehicles seht.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Wir reden hier bei Echtgeld ja immer wieder über Megatrends und wie man sein Portfolio auch darauf ausrichten kann. Seit mehreren Jahren ist es aber gar nicht mehr so einfach möglich, sich bei den Pure Plays, bei den Treibern dieser Megatrends zu engagieren. Wer etwa gezielt am Wachstum der ganz großen KI-Pioniere wie OpenAI oder Anthropic teilhaben möchte, der sucht an der Börse erstmal vergeblich. Denn rund 85% der weltweiten Unternehmen sind in privater Hand und sie bleiben es immer länger. Genau diese Lücke schließt Scalable seit einem Jahr mit einem Private-Equity-Zugang für Privatanleger. Der Fonds mixt wachstumsstarke Tech-Investments mit echten Marktführern abseits des öffentlichen Kapitalmarkts. Da finden sich dann auch Private-Equity-Champions wie StepStone, Vinted oder Belron, die Muttergesellschaft von Carglass. Und passend zum einjährigen Jubiläum gibt es von Scalable jetzt 2 spannende News. Das KI-Schwergewicht Anthropic wurde erst kürzlich in das Portfolio des zugrunde liegenden BlackRock ELTIF aufgenommen, in dem ich übrigens auch selber investiert bin. Neben OpenAI bin ich durch die Anthropic-Aufnahme jetzt also gleich 2-mal direkt an der primären KI-Wertschöpfung beteiligt, und zwar vor einem potenziellen IPO. Außerdem gibt es bei Scalable gerade eine Jubiläumsaktion. Sie zahlen euch aktuell einen Bonus von 1% auf euer nächstes Private Equity Investment. Völlig egal, ob ihr das als Erstinvestment tätigt oder eine bestehende Position aufstockt. Die Aktion läuft noch bis zum 31. August 2026. Der Zugang zu diesen exklusiven Co-Investments von führenden Private-Equity-Firmen startet ab einer Mindestanlage von 10.000 Euro. Danach könnt ihr das Ganze auch ganz entspannt über Sparpläne weiterlaufen lassen. Wenn ihr also euer Portfolio abseits des klassischen Aktienmarktes diversifizieren wollt und auch bei den echten KI-Treibern der Zukunft schon vor dem Börsengang mit am Tisch sitzen wollt, dann schaut euch das Ganze mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes und Achtung, Disclaimer auch hier, es gelten Teilnahmebedingungen, Kapitalanlagen bergen Risiken, es bestehen Liquiditätsbeschränkungen, bitte beachte die spezifischen Produktinformationen. Die Teilnahmebedingungen findest du unter www.scalable.capital.
Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Und dann wende ich mich dem dritten Unternehmen zu, da wo die Häuser dann nicht beweglich sind. Denn Lennar, die bauen Häuser, die feststehen. Und Lennar ist gleichzeitig das Unternehmen, wo es am bedauerlichsten ist, dass ich hier nicht nochmal genauer zwischenzeitlich hingeguckt habe. Also, dass wir dieses Buy and Hold and Check hier leider nicht durchgeführt haben. Denn möglicherweise hätte man auf Basis von stark gestiegenen Kursen da schon mal die Frage stellen können, will man bei dieser Bewertung noch wirklich mit dabei sein? Gekauft hatte ich die Aktie am 28.04.2021, also können wir hier einloggen mal den 30. April. Und wenn wir dann mal ein bisschen in die Hochphase dieses Unternehmens im Jahr 2024 reinziehen, dann ist es eben so, dass die Aktie zwischenzeitlich bei einer Verdopplung stand, naja, fast zumindest, bei 95% Kursplus und danach eben anfing stark zu fallen. Und mittlerweile eben auch bei einem 10%igen Minus angekommen zu sein. Also genau hier wäre natürlich idealerweise der Fall gewesen, wo man sich das Ganze angeguckt hätte. Und berücksichtigend, dass der Kurs da bei 170 Euro stand, was vermutlich einem Kurs von $190 so in etwa entsprochen hat, und man sich dann einfach mal mit den vergangenen Daten beschäftigt, wo da Gewinnniveaus gelegen haben, dann kommt man da zu dem Ergebnis, also dass im Jahr 24 eigentlich etwas passiert ist, was einigermaßen gut sichtbar war, dass nämlich der Gewinn von 14,25 im Geschäftsjahr 23 schon mal gefallen ist und sich das dann eben in 25 und auch in 26, also in 25 fortgesetzt hat und für 26 sich andeutet, mehr als andeutet, so viel Zeit ist es ja nicht mehr, dass hier der Gewinn pro Aktie auf $5,50 fallen wird. Wobei man diese Entwicklung, die sich jetzt hier so darstellt, eben in den Schätzungen der Tat nie gesehen hat. Also gelegentlich gucke ich mir die Sachen ja dann auch an und gehe dann auch die Unternehmen durch. Und mir ist hier bei diesem Unternehmen dann logischerweise nicht aufgefallen, dass auch damals schon ein solcher Rückgang erwartet wurde. Also hier sind Sachen schlechter gelaufen, als sie eigentlich hätten laufen sollen. Und das hat offensichtlich zum einen das Unternehmen, aber dann eben auch die Aktionäre, unter anderem mich, auf dem falschen Fuß erwischt. Und was man in der Aufstellung hier dann ganz gut sieht, ist, dass die Umsätze so eigentlich von 22 bis 25 relativ stabil geblieben sind und wohl auch in 26 stabil bleiben werden, dass es aber eine sehr, sehr deutliche Margenerosion gab. In der Spitze lag die Nettomarge im Jahr 21 bei 16% und fiel dann auf 13,7, 11,5, 11,1, 6,08 und wird jetzt eben bezogen auf die letzten 12 Monate, die vorliegen, auf unter 5 angesetzt. Und so in dem Bereich scheint es sich ja dann auch weiter zu bewegen, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, dass ja auch der Gewinn pro Aktie in diesem Jahr nochmal ein ganzes Stück niedriger sein soll als im Jahr 2025. Also vor dem Hintergrund ist hier nicht der Umsatz zurückgegangen, sondern der Gewinn. Und das liegt an drei Gründen. Einmal die Hypothekenzinsen. Wir haben in den USA ja zugelegt und ihr habt es ja auch in den Medien verfolgen können, auch bei Echtgeld TV verfolgen können, dass Zinsen insbesondere auch in den USA zugelegt haben. Und da der Zins, die Eingangsvariable ist für eine Hypothekenfinanzierung, ist es eben so, dass sich viele Käufer Neubauten kaum oder gar nicht mehr leisten können und deswegen auch Preise reduziert werden mussten und müssen. Und wenn man Preise reduziert, sinkt die Marge und wenn die Marge sinkt, sinkt auch die Nettomarge. So, dieses Thema Preisnachlässe ist eben etwas, was dann auf der einen Seite dazu geführt hat, dass das nicht mehr ging. Auf der anderen Seite hat man auch einen Finanzierungsarm, hat auch Finanzierungsrabatte gegeben. Aber in dem Moment, wo man Rabatte gibt, fällt eben die Marge. Also von daher, Hypothekenzinsen auf der einen senken die Refinanzierbarkeit und die Nachfrage. Preisnachlässe sorgen dann dafür, dass die Margen sinken. Und die Kosten bleiben aber gleichzeitig hoch, denn Grundstücks-, Bau- und Verwaltungskosten, die, wenn sie überhaupt sinken, sinken langsamer als die Verkaufspreise, aber bestimmte Sachen sind ja auch teurer geworden und das ist natürlich auch einer Marge entgegenlaufend. Und vor dem Hintergrund muss man einfach sehen, dass es hier ein schwieriges Marktumfeld gibt, aber ich hier bei einer Lenner jetzt nach der Geschichte, so wie es hier gelaufen ist, eben auch der Meinung bin, dass sich diese Situation bei diesem Unternehmen auch in dieser Größenordnung, ja, also wir reden hier ja immerhin über ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 21 Milliarden US-Dollar, mit einem Enterprise Value von knapp 25 Milliarden US-Dollar und damit einer Nettoverschuldung von so roundabout 4 Milliarden US-Dollar. Wo man dann, wenn man das Ganze mal mit dem EBITDA in Verbindung sieht, auch sagen kann, okay, die Verschuldungsquote ist unter einem Zweierfaktor, das ist verhältnismäßig okay. Klar, es kann besser sein, aber auf der anderen Seite, wenn es hier besser wird, dann ist eine Lenner mit großer Wahrscheinlichkeit gut aufgestellt und ehrlicherweise ist sie für mich jetzt noch kein Kauf, aber alleine, weil ich im Immobilienaktiendepot noch das eine oder andere auch mal wieder neu positionieren muss, kann es sein, dass sie aus dem normalen Depot mit einer sehr kleinen Gewichtung auch irgendwann rausfliegt und dann mit einer signifikant ernsthafteren Gewichtung so im Bereich von 6.000 Euro im Immobilienaktiendepot wieder reinkommt. Aber noch nicht und hoffentlich auch nicht erst dann über 100 Dollar. Mal gucken, was jetzt die nächsten Zahlen so bringen werden. Bei dem Unternehmen wäre es schade, wenn es wieder ein paar Jahre dauert, bis ich es das nächste Mal bespreche. Also vor dem Hintergrund rückt es nochmal auf die erweiterte Watchlist drauf, um eben auch dann möglicherweise Eingang im Immobilienaktiendepot zu bekommen. Im Moment steht hier vorhin waren es noch 9%, jetzt sind es schon 11%, prozentiger Verlust und eine auch da verhältnismäßig günstig erscheinende Bewertung, wenn man eben das Zutrauen hat, dass sich dieses Unternehmen zeitnah wieder berappelt und auch auf alte Margenniveaus wieder zurückkommt, so im Bereich 8-10%, dann reden wir hier auch relativ schnell über einen Bereich von 3-3,5 Milliarden US-Dollar an Profits. Und da das Unternehmen in den letzten Jahren auch noch Aktien zurückgekauft hat, wie sinnvoll das auch immer war, ist es so, dass der Gewinn eben nicht mehr auf 300 Millionen Aktien trifft, wie es noch im Jahr 2021 der Fall war, sondern im Moment nur noch auf 240 Millionen Aktien und sich damit natürlich eine positive Auswirkung auf den Gewinn pro Aktie ergeben wird. Wichtige Voraussetzung aber ist trotzdem erstmal, dass sich die Marge stabilisiert, dass sich die Gewinnmargen stabilisieren und dass es mit denen dann auch wieder nach oben geht. Alle Werte aus dem Jahr 2021 und einen Wert, den ich letzte Woche besprochen und auch nachgekauft habe, der hat nochmal Neugierde ausgelöst. Und damit gibt es jetzt einen Rückgriff auf das Thema Tabak und damit auf die Aktie von Imperial Brands. Da hat nämlich der T. Reichel 8248 in den Kommentarbereich aus heutiger Sicht, 5.8. vor 4 Tagen reingeschrieben. Hallo Tobias, wie läuft der Schuldenabbau bei Imperial Brands? Dank deinem Tabakdepot bin ich auch bei BAT und Imperial Brands drin. Weiter so. Und bei dieser Frage dachte ich mir, das wird höchstwahrscheinlich nicht nur T. Reichel 8248 interessieren, sondern auch den ein oder anderen von euch. Beim Thema Schuldenabbau ist es ja mal so die Frage, wie sieht es da eigentlich gerade aus? Also vielleicht auch hier zur Erinnerung. Ich bin jetzt wieder in der Euro-Notiz, weil ich diese britische Lizenz habe ich auch nicht. Das kostet jeweils nochmal 400 Dollar im Jahr. Das muss ja dann auch nicht sein. Also mit der asiatischen, mit der europäischen und der amerikanischen komme ich normalerweise sehr, sehr gut durch. Jetzt haben wir heute ein paar Werte dabei, wo es ein bisschen bröckelt. Aber bei den Tabakwerten seid ihr ja eigentlich daran gewöhnt, dass ich die in Euro bespreche. Marktkapitalisierung ist hier 24,6 Milliarden. Der Enterprise Value ist 37,8 Milliarden, also reden wir so über eine aktuelle Nettoverschuldung von 13,2 Milliarden. Und die können wir in ein Verhältnis setzen zu einem EBITDA, was offen so irgendwie bei 5 Milliarden liegt. Und das heißt, dass wir hier in einem Bereich sind von leicht oberhalb dem 2,5-fachen des EBITDA. Und das ist immer noch im Bereich dessen, wo Imperial Brands festgesetzt hat, dass das in Ordnung ist. Denn der Schuldenabbau, der ist bei Imperial Brands nach jüngster verfügbarer Lesart abgeschlossen. Das heißt, es gibt gar keinen weiteren geplanten Abbau, sondern man sieht das Ganze als ganz in Ordnung an. Die Politik lautet, wir halten jetzt am unteren Ende der Zielspanne 2,0 bis 2,5 Adjusted Net Debt und EBITDA als Verhältnis und senken da nicht weiter. Und der überschüssige Cashflow, den man ja reichlichst hat, der geht in Rückkäufe, der geht in Dividende, aber nicht in die Tilgung von Schulden. Und hier lohnt sich vielleicht nochmal ein Blick in die Historie, wo wir in 2011 hier die Zahlen haben und sehen, dass hier die Nettoschulden, wenn man jetzt den Zahlen volles Zutrauen schenkt und einfach sagt, die werden ungefähr richtig sein und die werden sich dann auch, weil sie gleichartig berechnet sein, in dem jetzt kommenden Zeitablauf vernünftig und gleichartig im Verhältnis verändern. In 2011 haben wir auch mal die Situation gehabt, dass die Schulden bei 10 Milliarden netto lagen. Und dann ging es in 2012 ein bisschen nach oben. Dann ging es im Jahr 2014 und 2015 deutlich weiter nach oben. Also hier 44, 45 Milliarden war die Marktkapitalisierung. 62 Milliarden waren die Schulden. Also da 17 Milliarden Euro an Schulden. Das war eben so ein Level, wo wir auf einem Peak waren. Und hier nochmal zur Erinnerung, so die 3 Jahre, in denen ich dieses Tabakportfolio aufgebaut habe, wo die Marktkapitalisierung bei 19,8, bei 14,4, bei 17,5 Milliarden war. Und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere nicht dran, aber in 19 habe ich die erste Position gekauft, in 20 habe ich die zweite Position gekauft und in 21 habe ich diese Position 1 und 2 jeweils nochmal verdoppelt, sodass man quasi hier in dieser Zeit einen wirklich sehr, sehr schönen Einstieg hatte. Dann lief es erstmal eine Weile eigentlich relativ seitwärts, bevor sich jetzt in den letzten Monaten auch das Ganze recht positiv entwickelt hat. Aber zurück zu den Schulden. Hier war es eben dann schon so, dass man sie im Jahr 2018 so auf 13,5 Milliarden abgebaut hatte und im Grunde genommen dann irgendwann auf diesem 10er-Niveau angekommen war und auch mit dem sicherlich durch die steigende Marktkapitalisierung steigenden Selbstvertrauen und dem auch etwas geringeren Anteil an der Marktkapitalisierung, also der geringere Anteil der Verschuldung an der Marktkapitalisierung, ein bisschen gesagt hat, naja, das sieht jetzt auch nicht mehr so eigenartig aus, wie es streckenweise aussah. Wenn wir uns hier mal das Jahr 2020 so in Erinnerung rufen. 14 Milliarden Marktkapitalisierung, 26 Milliarden Enterprise Value, also 12 Milliarden oder fast 85% der Marktkapitalisierung als Schulden. Das ist ja auch so ein Level, wo man ja dann nicht spontan komplettes Wohlfühlgefühl entwickelt. Und vor dem Hintergrund ist hier die Situation bei Imperial Brands eben so, dass sie sagen, nö, für uns passt das alles. Und ich hatte eben während der Einblendung der aktuellen Marktkapitalisierung, des aktuellen Enterprise Value gesagt, dass wir so ein bisschen oberhalb dieses Levels von 2,5 im Moment liegen. Und da ist es so, dass der Anstieg saisonal daran liegt, dass es eben diese Rückkäufe gab und es eben so ist, dass sich das im Jahresverlauf aus Sicht des Unternehmens einfach wieder ausgleichen wird und der Leverage-Faktor auf dem gleichen Niveau liegen wird, wie im letzten Jahr eben auch. Ansonsten ist es Imperial Brands gelungen, mit einem neuen Konsortium von 18 Banken eine Kreditvereinbarung zu schließen, die bis März 29 gilt. In dem Zuge wurden deutlich weniger Zugeständnisse und deutlich weniger Sicherheiten gegeben. Das gesamte Risikoprofil hat sich aus Sicht des Konsortiums da verbessert. Und der Zinsaufschlag, vermutlich nicht die Zinsen selbst, der Zinsaufschlag hat sich gegenüber früher glücklicherweise abgebaut. Und weil man ja dieses Geld nicht mehr in den Schuldenabbau, sondern dann in die Aktienrückkäufe steckt, lohnt sich vielleicht auch nochmal der Blick hierher, wie sich das eigentlich in den letzten Jahren verändert hat. Also von den 950, ich sage jetzt mal Millionen, ausstehenden Aktien hat sich die Anzahl, also von den 950 im Jahr 2019 ausstehenden Aktien, hat sich die Anzahl mittlerweile auf 700, knapp 70 Millionen Aktien vermindert. Und insbesondere im letzten Jahr ist auch nochmal da eine ganze Menge passiert. Wenn ich das gerade richtig umgerechnet habe, dann ist es so, dass im Fiscal Year 26, also in dem jetzt im September zu Ende gehenden Fiskaljahr, für diese 1,45 Milliarden neue Währung, Pfund sind es diesmal, ungefähr 52 Millionen Aktien zurückzukaufen sind. Wenn das gelingt, dann müsste die Zahl hier eigentlich noch mal ein Stück weiter sinken, nämlich so um die 752 Millionen Aktien, die dann noch ausstehen sind. Aber das Unternehmen würde schon irgendwie vernünftig da zu Ende bringen. Und interessant vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es diese Rückführung eben gibt, dass die Menge des Geldes, was für Aktienrückkäufe bereitgestellt wurde, gegenüber dem Fiskaljahr 25 um 16% gestiegen ist und damals eben noch bei 1,25 Milliarden Pfund lag. Ich glaube, ich habe in diesem Term jetzt die Währung an keiner Stelle durcheinander gebracht. Praktischerweise sind die ausstehenden Aktien ja nicht von einer Währung betroffen, sondern sind die Aktien selber. Wenn wir jetzt die Anzahl der Aktien besprochen haben, dann lohnt sich vielleicht auch nochmal der letzte Blick auf das Thema Dividende, denn die wurde dann auch nochmal leicht erhöht in diesem Fiskaljahr, sodass hier die Frage von T. Reichel so zu beantworten ist: Schuldenprogramm ist abgeschlossen, es wird das Geld an die Aktionäre zurückgegeben über eine bestehende Dividende, die erhöht wurde, und über ein relativ deutlich ausgebautes Aktienrückkaufprogramm, was auf Basis der Bewertungen, die der Titel zumindest vor dem Erwartungswert auch der kommenden Jahre hat, ja eine genau richtige Entscheidung ist. Also in dem Moment, wo ich hier als Unternehmenschef in einer Situation bin, dass ich sage, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für mein Unternehmen ist 10, unter 10. Da sage ich ganz ehrlich, da würde ich persönlich auch akzeptieren, dass, wenn ich mir sicher bin, dass diese Absätze weiterhin so stattfinden werden, wie hier unterstellt wird, und dass die Umsätze so stattfinden, wie sie hier unterstellt werden, dass ich damit total happy bin. Und alles unter 10 sind bei dem Unternehmen aus meiner Sicht Kaufkurse. Und wenn ich die nächsten Dividenden da kriege, wird es, solange Imperial Brands unter einem KGV von 10 notiert und nicht die größte Position ist in der Fünferbande, auch weiterhin die Aktie sein, die ich nachkaufen werde. Und wir werden sehen, wie insbesondere bei der Berichterstattung über das Geschäftsjahr 26 die Zahlen dann am Ende ausfallen. Denn am Ende des Jahres gibt es auf jeden Fall auch nochmal ein Tabak-Update mit den Imperial Brands und den vier anderen Werten.
Wir reden hier bei EchtGeldTV ja immer wieder über den Zinseszinseffekt. Aber der funktioniert nur, wenn die ausgeschütteten Dividenden auch direkt weiterarbeiten und nicht erst wochenlang auf dem Verrechnungskonto herumliegen. Aber manchmal ist es im Leben ja so, dass man etwas anderes dem Prüfen eines Dividendeneingangs vorzieht. Für einige schwer vorstellbar, aber glaubt mir, es ist so. Oder es wird irgendwann so sein. Wirklich. Und für die Freunde des Müßiggangs oder auch einfach für die an Komfort Interessierten gibt es jetzt den Autopiloten für Dividenden. Bei Scalable heißt das DRIPS, Dividend Reinvestment Plans. Damit werden eure Ausschüttungen aus sparplanfähigen Aktien und auch auf eure ETFs ab sofort vollautomatisch und gebührenfrei genau in die Aktie oder den ETF reinvestiert, wo sie herkommen. Dabei kauft Scalable für euch auch Bruchstücke, sodass wirklich jeder Cent sofort in die nächste Runde im Zinseszinskarussell steigt. Einmal im Portfolio bei Einstellungen und Dividenden reinvestieren, den Schalter umlegen, fertig. Und wenn ihr euch genau das nicht anschauen könnt oder nicht aktivieren könnt, dann habt ihr wohl noch kein Konto bei Scalable und verzichtet aktuell auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne, ein Tagesgeldkonto mit 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und viel mehr. Vielleicht ist es ja ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Und jetzt komme ich zu drei Nachfragen, die uns nochmal nach Japan zurückführen, wo ich ja mit Jonathan Neuschiller die virtuelle Reise hingemacht habe, um nochmal auf ein paar Unternehmen zu blicken. Zum Beispiel auf Nippon Sanso. Der Anknüpfungspunkt war zwar Nippon Sanso, aber Guido Lower South Vienna 9823 wollte da eigentlich nochmal auf was anderes hinweisen, nämlich: Da ist mir Air Water, ebenfalls Japan, tausendmal lieber. Schaut euch die Zahlen an und die KGV und dazu die Dividende und die Zukunftserwartung dazu. Da ziehe ich den Hut ab. Die wird zwar mit einem sogenannten Konglomeratsabschlag behandelt, das macht aber genau den günstigen Einstieg aus. So, also Air Water. Dazu mal zwei Hinweise. Erstens, Guido, wäre es total praktisch, dass, also auch für andere Leute, wenn du so eine Air Water einfach mal sagst und dann auch sagst, da ist mir, es ist nicht zwingend sofort so, dass einem Air Water was sagt. Also wenn du da den Bezug zu Nippon Sanso gleich nochmal aufbaust, ohne dass man ihn sicher arbeiten muss, dann wäre das eine Hilfestellung Nummer eins, sowohl für die anderen Kommentarlesenden als auch für mich. Das zweite ist, was ich immer bei Kommentaren hochgradig praktisch finde, wenn eine WKN oder idealerweise auch gleich eine ISIN mit dabei ist, das macht es dann eben auch komfortabler. Also erstmal das aufnehmen. So, und dann die Airwater habe ich hier mal mit eingeblendet. Also ist ein Unternehmen, was im Vergleich zu einer Nippon Sanso deutlich kleiner ist und dann auch in der Tat ein Konglomerat ist. Denn Airwater ist ein diversifizierter Mischkonzern im Bereich Versorgung mit Industriegasen sowie in verschiedenen anderen Geschäftsbereichen und Dienstleistungen tätig. So, und es gibt insgesamt 5 Segmente bei diesem Unternehmen. Das ist einmal Agri und Foods. Da geht es um die Verarbeitung und den Vertrieb von Obst und Gemüse, Tiefkühlkost, Fleischprodukten sowie auch Auftragsfertigung. Also ja, es hat was mit Kühlung zu tun, es hat auch was mit Gasen zu tun, aber ist jetzt nicht so volle Kanne dieses Thema Industriegase. Wer aber schon mal in Japan war und weiß, wie die Menschen da auf Qualität bei ihren Lebensmitteln Wert legen, der wird dem Unternehmen vermutlich schon mal begegnet sein. Dann gibt es das Segment Digital Industry. Da konzentriert man sich auf Industriegase, elektrische und auch Funktionsmaterialien, was immer Funktionsmaterialien dann so genau sind. Energy Solutions befasst sich mit Flüssiggas, Kerosin und zugehörigen Anlagen. Health and Safety bietet medizinische Gase, zahnmedizinische und Schutzmaterialien. Dann geht es um Krankenhausausrüstung sowie häusliche medizinische Versorgungsdienste. Und es gibt auch noch Other Businesses. Das umfasst dann Logistik, Salzproduktion, Industriegasgeschäfte im Ausland und Biomassekraftwerke sowie Hochleistungs-USV-Lösungen. Also, das ist schon ein etwas anderes Unternehmen. Und ja, also grundsätzlich, wenn ich hier so raufgucke, wieder den japanischen Yen, der mich bei den Darstellungen auf Guru Focus wirklich regelmäßig überfordert. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich hier die Euro-Werte habe. Wenn ich jetzt hier raufgucke, Airwater, 13 Euro, 1,17 Euro Gewinn pro Aktie im März zu Ende gehenden Geschäftsjahr geplant. Also das, was vor uns liegt, bezogen auf die 95 Cent, die es vorher gab, ist das erstmal eine ganz schöne Entwicklung. Vor allen Dingen ist es eben auch eine 20-prozentige Gewinnsteigerung, die dann eben auch im Jahr 28 so weitergehen soll. Und im Jahr 28 auf Basis dieser Zahl 1,52 beim Gewinn pro Aktie liegt das Kursgewinnverhältnis von dem Unternehmen eben unter 10. So, das ist sehr attraktiv. Aber Guido, du sagst es selber, es ist ein Konglomeratsabschlag. Das ist nicht dieses Pure Play wie eine Nippon Sanso. Es ist auch nicht die Marktstellung, die eine Nippon Sanso hat. Also vor dem Hintergrund, ja, die Aktie ist bestimmt interessant. Aber wenn ich mir jetzt eben angucke, wie die Marktstellung von dem Unternehmen ist und wie in meiner Wahrnehmung, korrigier da gerade, aber dann bitte ausführlicher, vielleicht auch mal am Rahmen eines Gastspiels hier, wenn du die Aktie vorstellen willst, da ist es eben schon so, dass Nippon Sanso zwar teurer ist, aber auch eine ganz andere Stabilität an den Tag legt. Denn dieser merkwürdige Einschlag, den es hier im Jahr 25 gab, der ist eben das Nächste, was man sich dann angucken müsste, was ich jetzt ehrlicherweise nicht gemacht habe, weil ich vor allen Dingen auch darauf hinweisen wollte, dass es eben doch unterschiedliche Firmen sind, die zwar an der einen oder anderen Stelle sicherlich ein paar Überschneidungen haben, aber Airwater deutlich breiter aufgestellt zu sein scheint. Und vor dem Hintergrund wünsche ich viel Erfolg mit der Aktie. Wen das Unternehmen jetzt auf Basis von Guidos Einwurf und meiner Aufnahme hier auch interessiert, kann sich ja gerne mal damit beschäftigen. Und ansonsten gilt, wer zu dem Unternehmen oder auch einem anderen mal ausführlicher was sagen will, schickt mir bitte einen Einseiter mit der entsprechenden Darlegung der Investmentthese, sodass ich weiß, dass ihr euch auch wirklich mit dem Unternehmen beschäftigt habt. Und dann können wir uns hier gerne mal zusammenschalten und dann könnt ihr mal eine Aktie präsentieren, wenn ihr Lust habt. Der zweite Kommentar, den ich hier rausgepickt habe, der kommt von JL6031, aber der ist nur exemplarisch, weil es der ausführlichste war. Den habe ich auch jetzt ein bisschen eingekürzt, um nicht alles vorlesen zu müssen. Ich hoffe, ich habe die Kernaussage vernünftig wiedergegeben. Und da geht es darum, dass man bei Investments in Japan wie bei anderen Ländern übrigens grundsätzlich auch, eine zweite Komponente mit berücksichtigen muss, neben der unternehmerischen Qualität, und das heißt Währung. Von daher schrieb JL 6031. Schade, schade. In Aktien japanischer Unternehmen zu investieren, ist aus meiner Sicht trotz der Vorteile eine sehr problematische Entscheidung. Denn leider gibt es einen gewichtigen Grund, der dagegen spricht, und das ist der Wertverlust des Yen, der seit Jahren stetig anhält und weiter anhalten wird. So, der weiter anhalten wird, sagt JL 6031. Zweifelsfrei, weil fundamental verursacht durch die mit Abstand höchste Verschuldung eines Industrielands weltweit und die extrem lockere Geldpolitik der japanischen Zentralbank mit ihren sehr niedrigen Leitzinsen. Wie im Video, Daumen nach oben, zu hören, gibt es Argumente, die für Aktien japanischer Unternehmen sprechen. Alles richtig. Ich finde, auch das Handicap durch den ständigen Wertverlust des Yen sollte man sich vor Augen führen, bevor man eine fundierte Entscheidung trifft, Geld in japanische Aktien zu stecken oder nicht. So, da schauen wir uns doch mal genau das an, was er hier sagt. Das ist der Chart des japanischen Yen, wo abzulesen ist, wie viel Yen für einen Euro bezahlt werden müssen. Und diesen Chart kann ich denjenigen, die das Video gucken oder die im Auto sitzen, rechts ranfahren und auf die Minute ungefähr klicken im YouTube-Video, wo wir uns jetzt gerade im Podcast befinden, dass man eben sieht, dass es eine sehr, sehr starke, ja, Bewegung in den letzten Jahren gab, die wir haben, und vor allen Dingen auch Jahrzehnten, hier sind immerhin knapp 25 Jahre abgebildet. Der Chart startet mit einem Preis für den Euro von, was haben wir hier, etwa 117 Yen. Dann stieg der Preis bis Anfang 2008, bis Mitte 2008, auf ungefähr knappe 170 Yen. Also 170 Yen mussten für einen Euro bezahlt werden. Und dann passierte etwas, was gar nicht so viele erwartet haben. Denn die gleichen Argumente, die JL 6031 anführt, lockere Geldpolitik, höchste Verschuldung niedrige Leitzinsen, übrigens das Thema mit den Zinsen hat sich so ein bisschen erledigt mittlerweile, ist etwas passiert, was keiner auf der Pfanne hatte. Denn der Kurs oder die Kosten für den Euro, die sind dann gefallen. Und auf einmal, nach einer Entwicklung, die ein paar Jahre gedauert hat, um genau zu sein, 5, war oder musste man für einen Euro nur noch 96 Yen bezahlen. So. Und dann setzte wieder die Wende ein, die in zwei Wellen einmal den Kurs auf den 150er-Bereich getrieben hat und dann eben in der Spitze diesen Jahres auf 187 Yen, die für einen Euro zu bezahlen waren. Aber die letzten Tage haben ja eins gezeigt, in dem Moment, wenn so absolutistische Meinungen dann reinkommen, dass nämlich diese Wertverluste seit Jahren anhalten und auch weiter anhalten werden, weil fundamental gar nichts anderes passieren kann, dann passiert ab und zu was anderes. In diesem Fall ausgelöst durch Interventionen der japanischen und auch der amerikanischen Notenbank, die sich hier gegen diesen Wertverlust, der es ja ist, in dem Moment, wo ich viel mehr Yen, also viel mehr ausländische Währung, für eine andere Währung bezahlen muss, wird ja diese quasi weniger wert. Oder anders formuliert, der Euro und auch der Dollar werden eben teurer. Hier ist es eben so, dass es hier eine Intervention gab und ich jetzt mal ganz vorsichtig sein würde, wo sich das Ganze so hinentwickelt. Wenn sich hier irgendjemand zutraut, das zu sagen, dass das in den nächsten Jahren passieren wird, ich bin es ehrlicherweise nicht. Und der Hinweis grundsätzlich, dass man auf den Yen gucken sollte, der gilt bei jedem ausländischen Investment. Bei jedem ausländischen Investment muss ich mir klar machen, dass ich in einer fremden Währung auch investiert bin. Das muss ich mir bei einem Schweizer Investment klar machen. Das muss ich mir bei einem Japan-Investment klar machen. Das muss ich mir bei einem chinesischen Investment klar machen. Und das muss ich mir natürlich vor allen Dingen bei einem Investment in den Vereinigten Staaten von Amerika klar machen. Und das war ja auch schon mal die Geschichte, dass im Zuge des Wertverfalls des US-Dollars, wo man auf einmal nicht mehr nur 1,03 Dollar für einen Euro bezahlen musste, sondern auf einmal wieder so 1,17, 1,18, 1,20, wo in dieser Zeitspanne der MSCI World durch seine hohe US-Gewichtung für europäische Anleger ein ziemlich schlechtes Vehikel war, weil man da eben das Währungsrisiko mit einer 70%-Quote einfach mal schön eingeloggt hatte. Also, das Thema Währung spielt immer eine Rolle und ich war ein bisschen überrascht, dass es bei Japan so intensiv von euch angesprochen wurde, was ich ehrlicherweise bei den USA, wo es wesentlich elementarer ist, da habe ich noch nie einen Kommentar dazu bekommen, dass wir aber nicht das Risiko vom US-Dollar mit einbezogen haben und dass wir auch nicht das Risiko mit einbezogen haben, was passiert denn, wenn der Euro auf einmal an Wert gegenüber dem US-Dollar gewinnt. Das hat sich ja schon mal als nicht so gut erwiesen. Also von daher, ich verstehe es grundsätzlich, dass es ein Thema ist, aber ich habe und JL6031 jetzt rausgegriffen, weil er sich am meisten Mühe mit dem Kommentar gegeben hat. Es gab noch einige andere und wir haben das Thema eigentlich schon hinreichend und immer mal wieder besprochen. Und mich würde interessieren, sollen wir das Thema Währungen und so weiter nochmal aufbauen? Da bin ich mir beispielsweise sicher, dass Matthias Schmidt große Lust drauf hat, mit mir zusammen mal eine Export- und eine Portfoliosendung zu machen, wie so Auswirkungen an verschiedenen Stellen sein können. Schreibt es mir da gerne in die Kommentare. Wenn das Thema zu kurz gekommen ist, tut es mir auf der einen Seite leid, auf der anderen Seite bin ich eigentlich der Meinung, dass wir es gut besprochen haben. Und beim dritten Hinweis zu unserer Japan-Sendung, da geht es um die Makita-Aktie. Ja, also nur zur Erinnerung, das war dieser Baugerätehersteller, der mit den Akkus, Lock-in-Faktor. Und wenn ihr einmal euch für ein Akkusystem entschieden habt, dann bleibt ihr eben bei der entsprechenden Firma, in dem Fall bei Makita, und kauft nur noch Geräte von denen, beziehungsweise seid schwer davon zu überzeugen, andere zu kaufen. Weil wenn ihr erstmal 5 oder 6 Akkus von denen zu Hause rumliegen habt, dann ist es ja unpraktisch, wenn ihr euch auf einmal ein Black & Decker, ein Bosch oder ein anderes Gerät kauft. Zum Beispiel eins von dem Unternehmen, was AlexK8696, ab sofort sage ich nur noch Alex, vorgeschlagen hat. Denn er schreibt, Makita läuft seit 2015 in Euro kontinuierlich schlechter als Einhell. Nur mal so, das Burggraben-Argument mit den Akkus ist auch ein sehr zweischneidiges. Niemand wechselt zu Makita, wenn er in einem anderen System unterwegs ist. So, und also bei dem Hinweis hat er natürlich recht. Nur es gab eben in der Vergangenheit, gerade unter Profis, wenn ich Jonathan da richtig verstanden habe, eben diese Tendenz, dass die Akkutechnologie gerade von Makita eine sehr gute war. Aber er hat das Thema Einhell ja angesprochen. So, und bei Einhell ist es eben so, dass ich mir einbilde, schon an diversen Stellen mal immer wieder etwas zu dieser Aktie gehört zu haben. Und von daher war es sehr praktisch, dass der Chef Andreas Kreuß im jüngsten OMR-Podcast zu Gast war und einfach mal ein bisschen was von dem Unternehmen erzählt hat. Und da dachte ich mir, na gut, dann kann man sich das Unternehmen ja auch mal ein bisschen genauer angucken und kann sich einfach mal mit der Aktie beschäftigen, mit der sich übrigens auch unsere Freunde von Abilitato beschäftigt haben. Wenn ihr also einen, wie üblich, ausführlichen Artikel lesen wollt, der hier von Till Schwalm geschrieben wurde, dann geht gerne auf die Seite. Wenn euch eine kürzere Fassung erstmal genügt, die obendrein auch noch etwas optimistischer ist als die von Till, dann bleibt einfach hier, weil die kommt jetzt. Also, was haben wir hier zunächst mal? Was Einhell macht, ist im Grunde genommen so mittlerweile, also hört euch diesen Podcast an, es macht wirklich großen Spaß. Einhell ist ein Hersteller von Elektrowerkzeugen, Garten- und Freizeitgeräten, also im Wesentlichen do-it-yourself und semi-professionell. Das ist so die erste Abgrenzung auch zu Makita, ne? Also Makita ist schon dann eher so für den Bauunternehmer und so weiter gedacht. Aber ich habe nach dem Interview den Eindruck, dass Einhell da auch stärker hin will und mit ihren Partnerschaften auch darauf hinweisen wollen, dass sie auch sehr wohl im professionellen Bereich gut aufgehoben sind. So, ist ein deutsches Unternehmen, gegründet 1964, börsennotiert ist eine Aktie, nämlich die Vorzugsaktie, die Stammaktie. Also ihr habt, das muss euch gleich klar sein, ihr habt da nichts zu melden, aber dürft zur AV gehen. Die Die Vorzugsaktie ist seit 1987 notiert und im Moment hat das Unternehmen so roundabout 2600 Mitarbeiter in mittlerweile über 50 Tochtergesellschaften. Und der Chef, der seit 25 Jahren im Unternehmen ist, verschiedene Stationen dadurch laufen hat, wie gesagt, wirklich großer Spaß, so eine Story da mal zu hören. Der erzählt eben auch, wie es zu diesen Tochtergesellschaften kam und wie diese Tochtergesellschaften regelmäßig erstmal Verluste produziert haben, um dann in die Gewinnzone gedreht zu werden und dann eben auch signifikant Geld abzuwerfen. So. Womit verdient man heute sein Geld? Eine hat, wie Makita und andere Unternehmen auch, eine eigene Akku-Plattform geschaffen. Die heißt hier Power Exchange. Und das bedeutet, dass ihr einen Akku habt und den dann für 350 Geräte nutzen könnt. Also ihr kauft euch natürlich nicht den Akku getrennt, sondern ihr kauft euch in der Regel ein erstes Gerät, habt dann einen Akku und wisst dann, dass dieser Akku an andere Geräte auch ranpasst. Was in der Übersicht hier schon zu sehen ist, sind die Erwartungshaltungen für die Zukunft. Aber da die eigentlich in dem Interview nochmal ganz anders dargestellt wurden und bei mir auch dazu geführt haben, dass ich ein anderes Modell einfach mal in den Raum stelle, will ich euch diese Zahlen hier mal zeigen, denn es sieht einfach wirklich schön aus, wie der Umsatz kontinuierlich, irgendwann kommt mal ein Rücksetzer, im Jahr 23 war es, kontinuierlich steigt von 365 auf über 500 Millionen im Jahr 2017, das erste Mal über 1 Milliarde im Jahr 2022, auf jetzt im letzten Geschäftsjahr 1,15 Milliarden. Und für dieses Jahr sind in den Raum gestellt 1,2 Milliarden Euro, die man erreichen möchte. Und ebenfalls eine schöne Entwicklung, die dann immer auch mal geprägt ist von noch zu tätigenden Investitionen. So würde ich es zumindest unterstellen. Also ich würde mir jetzt keine so großen Sorgen, nachdem ich das Interview gehört habe, mehr machen, warum die Gewinnmarge in 12, 13 und 14 bei unter 2% lag und auch bis 2016 unter 2 geblieben ist. Weil danach ist sie gestiegen, zunächst mal wieder an die 5%-Marke ran und liegt jetzt so im Bereich 6,5%. Und da ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen was möglich durch die eine oder andere Optimierung, durch eine Fortsetzung des Plattformgeschäfts und durch weiter steigende Umsätze und an der Stelle eben auch Einkaufsvorteile, Vertriebsvorteile, die man dann hat. Was ein ganz wesentliches Ziel ist, ist, dass man diese Power-X-Durchdringung eben weiter hinbekommt. So in dem aktuellen Zielmarkt will man über 70% bis 2027 erreichen, was immer das dann in Details heißt. Also da bitte ich um Verständnis, dass ich in die Tiefe nicht eingestiegen bin. Wichtiger als diese 70%-Marke ist vielleicht auch die Internationalisierung, dass jetzt die USA in den Blickpunkt rücken, was möglicherweise, darauf sollte man sich zumindest so innerlich ein bisschen einstellen, auch dazu führen kann, dass die Marge vielleicht auch nochmal auf 5% wieder zurückgeht. Denn so ein Markt wie die USA zu beginnen, zu beackern, kostet einfach viel Geld. Und das richtig Spannende ist, dass die Unternehmensschätzungen auf der Analystenseite hier eben so aussehen, dass bis 29 1,6 Milliarden erwartet werden, 2030 brauchen wir nicht ernst zu nehmen, da sind noch irgendwelche Einzelschätzungen wahrscheinlich drin, hier dürften es schon Durchschnittsschätzungen sein, aber das alles interessiert das Unternehmen nicht, denn auch das Unternehmen hat einen Umsatz hier rausgegeben und das lautet 2 Milliarden bis 2029. Und diese 2 Milliarden, ich hatte in dem Interview eigentlich eher so 2030 verstanden, aber vielleicht ist es so, dass es in 29 erreicht werden soll und in 2030 wird es ja dann wirklich auch vermeldet als Faktum. Also konzentrieren wir uns mal auf diese 2 Milliarden möglichen Umsatz. Denn mein Herangehen war jetzt folgendes. Ich habe mir zunächst mal angeguckt, wie sehen eigentlich Wachstumszahlen hier auf Basis der Zahlen bis 2028 aus, weil ich für 2028 einen Umsatz und auch einen Gewinn pro Aktie habe. Da kann ich zumindest mal das bis 2028 erwartete Wachstum berechnen. Und da zeigt sich eben, dass das Das ist Umsatzwachstum, das ist 5-Jahres-Umsatzwachstum für 2028, bei 7% pro Jahr liegt, und das Gewinnwachstum, was dann erwartet wird, bezogen auf den Gewinn pro Aktie von 8,19 €, dass das eben einem 11,5%igen Wachstum entspricht. Also einer überproportionalen Steigerung. Ja, wenn ihr genau hinschaut und euch das dreijährige Wachstum anguckt, dann seht ihr 5,5% zu 5,5%. Aber das ist ehrlicherweise für mich nach dem Interview alles relativ starke Makulatur, denn was sowohl unternehmensseitig rausgegeben wurde, als auch vom Vorstand in dem Interview bestätigt wurde, war eine ganz andere Umsatzzahl, nämlich 2 Milliarden Euro. So, und es gibt noch ein paar weitere Informationen, die sowohl in dem Interview dann zu hören waren, nämlich, dass Einhell jetzt anfängt, auf Basis einer, wir kommen gleich auf die Bewertung, recht günstig erscheinenden Bewertung Aktien zurückzukaufen, sodass es ein paar Annahmen gibt, die man jetzt erstmal verstehen muss, die ich hier habe. Also hier wird für 2029 eine 2 Milliarden Umsatzmarke in den Raum gestellt. Ich habe euch eben gezeigt, dass die Nettomarge in einem Bereich von jenseits 6% inzwischen ist, und ich davon ausgehe, dass man mit so einem Unternehmen auch eine Nettomarge von 8% bewerkstelligen kann. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, nämlich davon aus, dass von den 11,32 Millionen ausstehenden Aktien 2,32, also etwa 20%, in den nächsten Jahren zurückgekauft werden, zumindest wenn diese Bewertung auf so einem Niveau erstmal bleibt. So, 2 Milliarden Umsatz, 8% erwartete Nachsteuerrendite, das entspricht 160 Millionen Euro Nettogewinn. Und diese 160 Millionen Euro Nettogewinn, die treffen aus meiner Perspektive auf dann noch 9 Millionen Aktien, was dann einen Gewinn von 17,50 Euro pro Aktie in 2029 entspräche. Und jetzt könnt ihr euch ja überlegen, welches Kursgewinnverhältnis in 2029 für ein solches Unternehmen angemessen ist. Da dieses Unternehmen auch aufgrund seiner noch Größe unterhalb einer Milliarde eben verhältnismäßig günstig bewertet ist, und das sieht man auch hier an den historischen Werten, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis eigentlich so aussieht, seitdem es hier einigermaßen anständige Gewinne auch gibt, also seit so 2018, da ließ es sich dann irgendwie nicht mehr verbergen, dass das Unternehmen eben wirklich profitabel ist, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt regelmäßig unter 10. Ich habe bei meinen Annahmen jetzt mal gesagt, diese 17,50 Euro in 2029, die würde ich so mit 12 bis 15 bewerten, was dann einem Kurs von 210 Euro bis 262 Euro entspricht. Allerdings erst dann. Als nächstes würde ich sagen, wenn ich ein KGV von 12 gebe, dann sollte ich auch bereit sein, diesen Kurs von 210 Euro mit 12 bei einem 12er KGV oder mit 15 bei einem 15er KGV Prozent jeweils zu diskontieren. Wenn ich das tue, also für 3 Jahre, dann sage, die 210, die möchte ich 3-mal um 12% diskontiert haben, dann lande ich bei einem Kurs von 143 Euro. Und wenn ich es mit 15% diskontiere, bezogen auf die 262,50 Euro, dann komme ich auf einen Kurs von 161 Euro. Und das Spannende bei diesen Zielkursen für 2029 ist, dass das in etwa auf bis leicht oberhalb dessen liegt, was der Vorstand in dem Interview mit Philipp Westermeier so selber gesagt hat. Also insbesondere bezogen auf die 210 Euro, ist es dann so, dass bei den dann noch ausstehenden Aktien eine Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden knapp anlaufen würde, aber das eben dann auch zu einer wirklich, ja, sehr fairen Bewertung in meinen Augen, 12er KGV, wenn das gelingt, ist für ein Unternehmen, was dann in 29 mit einem Wachstum um die Ecke kommt, von beim Umsatz, beim Gewinn, vielleicht ist 8% auch gar nicht da die Spitze, von 18,3%. Oder wenn es eben erst in 2030 gelingen sollte, dann von 13,5%. Ich glaube schon, dass so ein Umsatzwachstum ein solches Multiple dann rechtfertigt. Und nach diesen ganzen Ausführungen bin ich dann eben auch für mich zu der Einstellung gekommen, dass es wirklich ein ganz interessantes Unternehmen ist. Sage vor dem Hintergrund, danke Alex für den Hinweis. Das spricht ja nicht für mich gegen Makita, aber das spricht zumindest mal dafür, sich die Einhell-Aktie anzugucken, bei der man sieht, dass die letzten Monate von einem erreichten Spitzenkurs diesseits der 90, aber zumindest fast an der 90 dran, auch mal zu einem Rückgang von 20% in der Spitze geführt hat und die Aktie im Moment eben immer noch 15% unter dem Höchstkurs in diesem Jahr liegt, wo ich aber trotzdem sage, ich find's wirklich ein sehr spannendes Ding und sage vor dem Hintergrund ein paar deutsche Nebenwerte noch mit dazu nehmen. Das schadet ja, wenn es einem gefällt, an der einen oder anderen Stelle auch nicht. Hier schadet es aus meiner Sicht höchstwahrscheinlich nicht. Ich gebe jetzt mal sicherheitshalber dann doch ein Limit mit ein bei 72,90, war das so? Kommt mir in der Tat auf ein paar Cent an der Stelle nicht an. Aber hier ist es jetzt auf jeden Fall so, dass diese Position im Bestand ist. Und ich wirklich gespannt bin, was man mit dieser Aktie alles erreichen kann. Wie gesagt, bei Abilitato könnt ihr nochmal ausführlich nachlesen, was die eigentlich alles machen mit den Renditeerwartungen, die Tilda in den Raum gestellt hat. Da kann ich jetzt nicht so unbedingt viel mit anfangen, aber der Artikel ist sehr ausführlich, gibt das Bild vom Markt auch mal ein bisschen ausführlicher wieder. Und ansonsten kann ich euch nur wärmstens empfehlen, den OMR-Podcast mit Andreas Kreuz zu hören. Das war auch von der Lebensgeschichte ein wirklich großes Vergnügen. Und ich hoffe, dass das Vergnügen mit dieser Aktie und der Beteiligung an diesem Unternehmen ähnlich vergnügensreich wird. Und verabschiede mich damit aus diesem Nachschlag zum Depot-Update für den August. Wünsche euch wie üblich Gesundheit. Kann euch schon versprechen, dass in den nächsten 3 Wochen, denke ich mal, ein paar Studioaufnahmen wiederkommen. Seid gespannt, was euch da erwartet. Also, gesund bleiben, investiert bleiben und beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei sein. Tschüss aus Berlin.